In der aktuellen Ringvorlesung der Göttinger Universität stehen religiöse Schriften aus Orient und Okzident im Mittelpunkt. Diese werden von Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen beleuchtet, und zwar unter dem Motto »Verstehst du auch, was du liest?« In den Vorträgen soll deutlich werden, wie sehr die Schriftzeugnisse mit der Entstehung und Entwicklung von Kulturen und Religionen verwoben sind. Getragen wird die Vortragsreihe vom Sonderforschungsbereich Bildung und Religion der Georg-August-Universität. Sie hören nun den gestrigen Vortrag des Judaistikprofessors Hans-Jürgen Becker zum Thema »Was macht einen Text heilig?« zum Verhältnis von schriftlicher und mündlicher Tora im rabbinischen Judentum.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde das mir gestellte Thema in drei Teilen behandeln. Teil 1, schriftliche und mündliche Tora. Teil 2, vom Himmel her gegeben. Und Teil 3, die Gegenwart Gottes in der Schrift. Ich beginne mit der schriftlichen und mündlichen Tora. Das hebräische Wort Tora, zu Deutsch Weisung oder Lehre, ist in der rabbinischen Literatur ein weiter Begriff. Meist bezeichnet er die 5 Bücher Mose, die zusammen mit Propheten und Schriften den Tanach bilden, die hebräische Bibel. Die 5 Bücher Mose stehen im Zentrum der rabbinischen Schriftauslegung. In wichtigen Fragen, wenn es etwa um den Beweis der künftigen Totenauferstehung aus der Schrift geht, genügt es nicht, Belege aus Propheten und Schriften anzuführen. Vielmehr muss mit der ganzen Kunst der Exegese der Nachweis auch aus den 5 Büchern Mose geführt werden. Innerhalb der 5 Bücher Mose gibt es wiederum eine Reihe besonders stark beachteter Stücke, zum Beispiel die 10 Gebote, von denen es im 5. Buch Mose heißt, Gott habe sie selbst auf 2 steinerne Tafeln geschrieben und sie Mose übergeben. Ein weiteres Beispiel ist das höhere Israel, das aus 3 Abschnitten des 5. und 4. Buchs Mose besteht und nach biblischer Weisung täglich abends und morgens gelesen wird. Die Rabbinen nennen diese Rezitation des Höre Israel, hebräisch Kriat Shema, das heißt Lesung des Höre. Das hebräische Wort Kara für Lesen bedeutet zugleich rufen. Was das Ohr hören soll, muss laut werden. Darum genügt es nicht, das höre Israel stumm für sich zu lesen. Entscheidend ist, dass man es auch tatsächlich zu Gehör bringt. Die 5 Bücher Mose insgesamt werden in der Synagoge in Leseabschnitte auf die Sabbate verteilt, einmal im Jahr vollständig vorgetragen. Der Abschluss eines solchen Jahreszyklus ist das im Herbst stattfindende Torah-Freudenfest Simchat Torah. Auch Propheten und Schriften haben im Gottesdienst ihren festen Platz. Zu jedem Leseabschnitt aus den 5 Büchern Mose gibt es eine ausgewählte Lesung aus den Propheten. Die Psalmen spielen eine große Rolle im liturgischen Gesang und an bestimmten Feiertagen wird je eine der sogenannten Schriftrollen, nämlich Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger und Esther, vollständig verlesen. Propheten und Schriften ergänzen auf diese Weise die 5 Bücher Mose. Ein vergleichbarer Befund ergibt sich aus der rabbinischen Literatur. Propheten und Schriften ergänzen die Tora und dienen ihrem Verständnis. So beginnen antike rabbinische Predigten, von denen uns in den sogenannten homiletischen Midrashim Ansätze überliefert sind, in der Regel mit einem Vers aus den Schriften oder Propheten, und gehen von daher auf den auszulegenden Text zu, der den fünf Büchern Mose entnommen ist. Da fünf Buch, Propheten und Schriften auf die beschriebene Weise eine Einheit bilden, in der sich eins auf das andere bezieht, kann auch die hebräische Bibel insgesamt als Tora bezeichnet werden. Im Gegenüber zur mündlichen Tradition auch als schriftliche Tora. So wie einzelnen Stücken innerhalb des Fünfbuchs eine Sonderrolle zukommt, so sind auch im Ganzen der schriftlichen Tora bestimmte Teile besonders hervorgehoben. Das betrifft vor allem die zahlreichen Stellen, an denen Worte der Schrift als Gottesrede ausgewiesen sind. Die Rabbinen sehen dort, wo Gott in der Schrift durch Menschen spricht, den Heiligen Geist oder mit einer anderen Wendung den Geist der Prophetie am Werk. Die Aussprüche der Propheten gelten daher als inspiriert, aber nicht in dem Sinne, dass sie ihnen etwa diktiert worden wären. Die Worte, die sie verwenden, sind ihre eigenen Worte und menschliche Formulierungen. Dennoch sind sie, wie es die Rabbinen ausdrücken, im Heiligen Geist gesagt. Da Mose der größte aller Propheten ist und überdies auch die Patriarchen als Propheten betrachtet werden, enthält die Bibel, einschließlich der fünf Bücher Mose, viele inspirierte Stücke. Ein Beispiel kollektiver Eingebung ist das sogenannte Meerlied, zweites Buch Mose 15, das die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten sangen. Nach talmudischer Auffassung ruhte dabei der Heilige Geist auf ihnen. Es ist auffällig, dass die rabbinische Literatur im Hinblick auf die gesamte Schrift mit ihren Chroniken, Erzählungen und Liedern nie die Formulierung verwendet, sie sei im Heiligen Geist gesagt. Inspiriert sind viele Worte, die die Bibel enthält und vermittelt, nicht aber die Schrift selbst in ihrer vorliegenden, umfassenderen Gestalt. Von ihr sagen die Rabbinen in einer anderen, spezifischen Terminologie, dass sie am Sinai gegeben wurde. Dies gilt dann natürlich auch für alles, was in ihr an Gottesrede und Prophetie enthalten ist. Dasselbe gilt aber auch, und das ist vielleicht noch überraschender, für die sogenannte mündliche Tora. Auch sie wurde am Sinai gegeben. Um zu verstehen, was das im Unterschied zur prophetischen Inspiration besagen will, müssen wir uns daher zunächst klar machen, was unter mündlicher Tora zu verstehen ist. Oft fasst man unter diesen Begriff den Kanon rabbinischer Schriften von der Mishna über den schriftauslegenden Midrasch bis hin zum Talmud, also die gesamte antik-rabbinische Tradition, wie sie zuerst nur mündlich überliefert, später dann doch zögerlich aufgeschrieben wurde In Zeiten, in denen die Existenz der sie hervorbringenden rabbinischen Zentren gefährdet war und man damit rechnen musste, dass andernfalls die Tradition verloren gehen könnte. Nun ist allerdings zu bedenken, dass jene Rabbinen, die das Konzept der mündlichen Tora entwickelt haben, selbst ja noch nicht auf die abgeschlossenen Werke der rabbinischen Literatur zurückblickten, sondern mitten in den Diskussionen der Lehrhäuser steckten. Für sie war die mündliche Tora nicht ein Schriftenkorpus, sondern ein Prozess ohne absehbares Ende. Das zeigt zum Beispiel der Anfang des rabbinisch-weisheitlichen Traktats Avot, die sogenannten Sprüche der Väter, mit seiner berühmten Traditionskette. Ich zitiere: Mose empfing Tora vom Sinai und überlieferte sie Josua und Josua den Ältesten und die Ältesten den Propheten und die Propheten überlieferten sie den Männern der großen Versammlung. Diese sagten drei Worte: Seid mäßig beim Richten und stellt viele Schüler auf und macht einen Zaun um die Tora. Die Kette wird anschließend weitergeführt, jeweils mit weisheitlichen Aussprüchen jeder folgenden Generation, bis in die Gegenwart der Rabbinen hinein, deren Lehren also selbst als die aktuelle Ausprägung der empfangenen und weiter überlieferten Tora erscheinen. Diese Kette geht im Prinzip bis heute weiter. Jedenfalls für alle, die sich in diese Linie der jüdischen Tradition hineinstellen. Die mündliche Tora bestand aber für die Rabbinen nicht nur und nicht einmal vorwiegend aus weisheitlichen Lehren, wie wir den übrigen rabbinischen Werken entnehmen können. Vielmehr nahm in den gelehrten Diskussionen das rabbinische Recht, die sogenannte Halacha, einen weit größeren Raum ein. Die Halacha ergänzt das biblische Recht und führt es weiter. Schon vor der rabbinischen Zeit gab es zahlreiche Rechtsprinzipien und Sätze, die nicht unmittelbar aus der Bibel abgeleitet waren, sondern veränderten Lebensbedingungen Rechnung trugen, für die die Schrift keine Vorkehrungen getroffen hatte. Die Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 nach Christus, der damit verbundene Verlust der dortigen jüdischen Gerichtsbarkeit und des Tempels, machte noch weitergehende Änderungen und Ergänzungen des biblischen Rechts notwendig, um das Überleben einer, wenn auch eingeschränkten, jüdischen Autonomie zu ermöglichen. Zur praktischen Unterweisung der Rabbinen in ihrer Funktion als Richter in den jüdischen Gemeinden wurde in Auseinandersetzung mit den biblischen Gesetzen, aber durchaus auch in Spannung und zum Teil sogar in Widerspruch zu ihnen, um das anzuwendende Recht gerungen. Unabhängig von der Bibel entstandene Regelungen wurden dabei oftmals nachträglich aus der Schrift begründet. Für die späteren rabbinischen Werke, aus denen sich diese Diskussionen zum Teil rekonstruieren lassen, ist es charakteristisch, dass unterschiedliche Rechtsauffassungen der Rabbinen in Einzelfragen nicht unterdrückt, sondern jeweils mit überliefert werden, obwohl im Allgemeinen die Mehrheitsmeinung als maßgeblich galt. Neben der Halacha findet sich in diesen Werken auch vieles andere, das ebenfalls von Anfang an zur mündlichen Tora dazugehörte und zum Teil auf die vorrabbinische Zeit zurückgeht. Die Rabbinen fassen es im Gegenüber zur Halacha unter der Bezeichnung Agada zusammen, abgeleitet von einem hebräischen Verb, das Erzählen bedeutet. Diese Kategorie umfasst sehr verschiedene Genres. Neben den schon erwähnten weisheitlichen Sentenzen, zum Beispiel Erzählungen, Legenden, fiktive Dialoge, Traumdeutung, auch viel theologische Reflexion, aber nicht in unserem Sinne systematisch abstrakt, sondern etwa in Form von Gleichnissen. Auch die Agada ist zum Teil unabhängig von der Bibel entstanden und nachträglich zu ihr in Beziehung gesetzt worden, zum anderen Teil aber direkt aus dem Studium der Schrift heraus entstanden. Agada und Halacha führen auf ihre je eigene Weise verschiedene Aspekte, die schon in der schriftlichen Tora nebeneinander stehen, weiter. Zusammen bilden sie in Anknüpfung an die Schrift und im Gegenüber zu ihr die mündliche Tora. Obwohl sie zu einem erheblichen Teil die schriftliche Tora entfaltet, wäre es doch nicht ganz richtig, die mündliche Tora nur unter diesem entfaltenden Aspekt zu betrachten. Denn umgekehrt sehen die Rabbinen in ihr auch den adäquaten Zugang zur Schrift. Mündliche Tora braucht man nicht erst, um die schriftliche zu verstehen, sondern schon, um sie überhaupt lesen zu können. Das an die Sprüche der Väter anknüpfende rabbinische Sammelwerk Avot der Rabbi Natan erzählt von jemandem, der mit einer Frage zu Hillel kam, dem berühmten rabbinischen Gelehrten des ersten Jahrhunderts. Ich zitiere: Er fragte ihn: Meister, wie viele Torot wurden vom Himmel her gegeben? Hillel antwortete ihm: Zwei, eine schriftlich und eine mündlich. Er sagte zu ihm: Ich glaube dir nur die, die schriftlich gegeben wurde. Aber die, die mündlich gegeben wurde, glaube ich dir nicht. Der Besucher ist offenbar Vertreter einer grundsätzlichen Traditionskritik, die in der jüdischen Geschichte verschiedentlich vorgebracht wurde, zum Beispiel im Gegenüber zu den Pharisäern durch die Sadduzäer oder später im frühmittelalterlichen Babylonien, im Gegenüber zu den Rabbinen durch die zeitweise sehr bedeutende jüdische Sekte der Karäer. Hillel bemüht sich nun mit der ihm eigenen Sanftmut, den Kritiker und damit vielleicht auch die Zweifler unter den rabbinischen Gelehrtenschülern von der Notwendigkeit der mündlichen Tora zu überzeugen. Ich zitiere weiter. Hillel schrieb ihm ein Aleph und ein Bet. Er fragte ihn: Was ist dies eine? Er sagte zu ihm: Ein Aleph. Und was ist das andere? Er sagte zu ihm: Ein Bet. Da fragte er ihn: Wer hat dir kundgetan, dass dies ein Aleph ist und das ein Bet? Er antwortete: So habe ich es in der Schule mit Glauben angenommen. Sprach Hillel: Wie du jenes mit Glauben angenommen hast, so nimm auch dieses mit Glauben an. Schon das Erlernen des Alphabets setzt Vertrauen in die mündliche Unterweisung voraus. Man nimmt sie fraglos an, weil sie den Zugang zum Verständnis des Geschriebenen eröffnet. Die mündliche Lehre ist insofern nicht nur Entfaltung der schriftlichen Tora, sondern auch ihre Voraussetzung. Es ist ein dialektisches Verhältnis. Nicht nur in der Frage, welcher Buchstabe welcher ist, braucht man schon die mündliche Tradition, sondern auch in der Frage, wie der Text gelesen werden soll. Denn der hebräischen Konsonantenschrift fehlen die Vokale. Erst spät wurden ihr mit einem System zusätzlicher Zeichen Vokale hinzugefügt, die es möglich machen, dass man den Text artikulieren kann, auch ohne ihn zu verstehen. Fehlen diese Vokale, so muss man schon wissen, was da stehen soll, um es überhaupt lesen, das heißt, die richtigen Vokale ergänzen zu können. Schon das Lesen ist also ein interpretativer Akt, ein Kommentar, mündliche Tora. Bis heute dürfen die im synagogalen Gottesdienst verwendeten Tora-Rollen keine Vokalzeichen enthalten. Darin kommt zum Ausdruck, dass der vielfach deutbare Text erst durch seine gottesdienstliche Rezitation in eine Aktualität eintritt, die ihm Atem und Stimme verleiht. Wer ihn rezitiert, gibt den Konsonanten seinen Odem, sein Pneuma und bringt die Buchstaben, die sonst stumm bleiben müssten, zum Klingen. Schriftliche und mündliche Tora sind schon in dieser elementaren Weise aufeinander angewiesen. Dasselbe gilt auch für alle weiteren Ebenen des Verstehens. Die schriftliche braucht die mündliche Tora, um in ihrer ganzen Bedeutungsfülle zur Sprache zu kommen. Die mündliche wiederum braucht die schriftliche als Fundament und ständige Referenz. Die traditionellen Textausgaben der jüdischen Bibel spiegeln diesen Sachverhalt schon im Druckbild wider. Neben dem eigentlichen Bibeltext findet sich dort immer seine antike aramäische Übersetzung in etwas kleinere Schrifttype. Um sie beide herum, noch einmal kleiner gesetzt, die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kommentare und, je nach Ausgabe, meist noch Verweise auf Auslegungen des Talmuds und der jüdisch-philosophischen Tradition. Ein solches Bibelblatt kann man von innen nach außen studieren, aber auch von außen nach innen. Denn die Perspektiven der Tradition sind wie Türöffner, die einen Zugang zum Text der Schrift von verschiedenen Seiten erschließen. In seinem weitesten Sinn bezeichnet das Wort Torah, um in diesem Bild zu bleiben, das ganze Blatt, bis zu den äußersten Rändern, auf denen der, der es heute studiert, seine eigenen Ideen notiert. Torah ist in diesem Verständnis das Kontinuum der jüdischen Überlieferung insgesamt. Die schriftlichen und die mündlichen, später zum Teil ebenfalls verschriftlichten Anteile dieser Tradition, bilden eine umfassendere, in sich spannungsreiche Einheit, die dank ihrer inneren Dialektik eine Vielfalt von Deutungsmöglichkeiten eröffnet. Es ist diese schriftliche und mündliche Tora, die dem Ausspruch Hillels zufolge vom Himmel her gegeben wurde. Was kann das nun bedeuten? Vom Himmel her gegeben. Gabe ist die typisch rabbinische Bezeichnung für das, was wir Offenbarung nennen würden. Vom Himmel her gegeben heißt von Gott gegeben und bezieht sich auf die Gabe der Tora am Sinai. Wie aber kann von der Bibel, wie kann auch nur von den fünf Büchern gesagt werden, sie seien am Sinai gegeben worden, wenn sie doch von Vorgängen berichten, die sich lange vor oder nach dem Sinai ereigneten? Wie kann erst recht von dem, was der rabbinische Lehrbetrieb hervorbringt, gesagt werden, es sei mündliche Tora vom Sinai her, wenn doch andererseits die Talmudim größten Wert darauf legen, dass eine Lehrmeinung immer im Namen des Gelehrten tradiert wird, auf den sie zurückgeht? Die Rabbinen wissen sehr gut um das Gewordensein der Schrift und um das Gewachsensein der mündlichen Überlieferung. Das gilt besonders für die rechtlichen Aspekte der Tradition, bei deren aktueller Auslegung und Anwendung bestimmte Zeitumstände oft eine wichtige Rolle spielen, die in den Quellen auch ausführlich dargestellt werden. Wenn also die ganze solcher Art geschichtlich gewordene und gewachsene Tora auf den Sinai zurückgeführt wird, ist das von vornherein nicht als historische, sondern als eine theologische Aussage zu verstehen. Die Gültigkeit der gesamten schriftlichen und mündlichen Überlieferung ist im Sinai-Bund zwischen Gott und Israel begründet. Wer sagt, die ganze Tora sei am Sinai gegeben worden, bezieht sich damit auf die diesem Bund mitgegebene Tradition. Wie der Bund selbst auf Geschichte angelegt ist, so auch die Tora. In diesem Sinne war die spätere Arbeit an der Tora, ihre Entfaltung und die Entdeckung ihrer Tragweite, von Anfang an als Aufgabe schon mitgegeben, zur Bewährung für jede kommende Generation. Aus diesem Grund gehört es aus rabbinischer Sicht zum Wesen der Tora, dass sie immer neu interpretiert werden muss. Die Tradition ist per se nicht eindeutig und trägt Widersprüche in sich. Gott sei Dank, denn sonst gäbe es keine Arbeit für die Schriftgelehrten. Widersprüche oder Spannungen innerhalb der Tradition ergaben sich häufig aus veränderten Zeitumständen, die es etwa notwendig machten, biblische Regelungen anzupassen oder sogar außer Kraft zu setzen. Besonders die anzuwendende Halacha musste immer wieder neuer Prüfung unterzogen werden, Denn klare Entscheidungen über die Gültigkeit von Rechtssätzen waren für die Praxis notwendig. Gerade darüber gab es aber durchaus Meinungsverschiedenheiten unter den Rabbinen. So wird über die Schüler Hillels und Schammais, zweier berühmter Gelehrter des ersten Jahrhunderts, Folgendes berichtet. Ich zitiere aus dem babylonischen Talmud. 3 Jahre lang stritten sich das Haus Hillels und das Haus Schammais. Die einen sagten, die Halacha sei nach ihnen zu entscheiden. Und die anderen sagten, die Halacha sei nach ihnen zu entscheiden. Da ging eine Himmelsstimme hervor und sagte, die einen wie die anderen sind lebendige Worte Gottes. Die Halacha aber geht nach dem Haus Hillels. Spätere Rabbinen führen eine hochinteressante Diskussion über die Frage, ob eine Himmelsstimme überhaupt befugt ist, halachische Entscheidungen zu treffen. Die Antwort lautet tatsächlich nein. Sie muss nein lauten, weil schließlich die Tora nicht mehr im Himmel ist. Sie wurde ja am Sinai den Menschen übergeben zur Auslegung. Unser Text fährt fort. Wenn nun aber die einen wie die anderen lebendige Worte Gottes sind, wieso war es den Schülern Hillels beschieden, die Halacha nach ihrer Auffassung festzusetzen? Weil sie verträglich und bescheiden waren und ihre eigenen Worte ebenso studierten wie die des Hauses Schammais. Noch mehr, sie setzten sogar die Worte des Hauses Schammais vor ihre eigenen. Für unseren Zusammenhang ist vor allem interessant, dass auch die für die Praxis verworfene Halacha des Hauses Schammais zu den lebendigen Worten Gottes gezählt wird. Man könnte auch übersetzen, den Worten des lebendigen Gottes. Warum bringt der Text an dieser wichtigen Stelle gerade die Kategorie des Lebens oder der Lebendigkeit ins Spiel? Wer die Universität und ihre akademischen Debatten ein wenig kennengelernt hat, weiß, dass Meinungsverschiedenheiten nicht nur in rabbinischer Forschung und Lehre unausweichlich sind. Sie können sehr fruchtbar sein und die Sache voranbringen, um die gestritten wird. Solche positiven und weiterführenden Auseinandersetzungen heißen bei den Rabbinen Streit um des Himmels Willen. Lebendige Worte sind die Lehrmeinungen des Hauses Hillels und die des Hauses Schammais in ihrer Relation zueinander. Lebendige Worte enthält die Tora, indem sie die Notwendigkeit von Differenzen anerkennt und als wesentliches Element der Tradition mit überliefert. Lebendige Worte Gottes oder Worte des lebendigen Gottes sind sie, weil Gott selbst Quelle und Ursprung der Tora ist. Das gilt für den Sinai, aber auch für das Lehrhaus. Schriftliche und mündliche Tora sind eins im Medium des göttlichen Geistes, der Leben schafft und dessen Element, das Feuer, an wegweisenden Wendepunkten in der Schrift selbst aufscheint. Bei der Gabe der Tora am Sinai, so heißt es im 5. Buch Mose, brannte der Berg im Feuer bis ins Herz des Himmels. Dieses Feuer des göttlichen Geistes ist nicht verloschen, sondern wird nach rabbinischer Überzeugung überall dort neu entfacht, wo man sich mit der Tora um ihrer selbst willen beschäftigt. Dies mag eine Agada des Jerusalemer Talmuds veranschaulichen, die von der Feier einer Beschneidung im Hause Abujas, eines angesehenen Jerusalemer Bürgers, erzählt. Nach der Zeremonie und dem Festmahl kommt die Gesellschaft zum ausgelasseneren Teil des Abends. Da sagen sich Rabbi Eliezer und Rabbi Jehoshua, die auch zu den Gästen gehören: Solange die anderen tanzen und in die Hände klatschen, wollen wir uns mit der Tora befassen. Ich zitiere aus dem Talmud. Und sie kamen von den 5 Büchern zu den Propheten und von den Propheten zu den Schriften. Da kam Feuer vom Himmel herab und umgab sie. Abuja sah es und rief: Meister, seid ihr gekommen, um mein Haus abzubrennen? Sie aber sagten: Gott behüte, wir haben nur hier gesessen und uns den Worten der Tora zugewendet. Die aber freuten sich wie damals, als sie am Sinai gegeben wurden. Und das Feuer umhüllte sie, wie es sie am Sinai umhüllte. Denn über die Gabe der Tora steht geschrieben: Und der Berg brannte im Feuer bis ins Herz des Himmels. Das gemeinschaftliche Studium der Schrift erweckt ihre Buchstaben zum Leben. Wie sie am Sinai lebendig waren, so erweisen sie ihre Kraft auch überall dort, wo ihnen der Mensch seinen von Gott verliehenen Odem und Geist zuwendet. Schriftlesung, Schriftforschung und Auslegung erscheinen als gegenwärtiger Ort der Sinai-Offenbarung im Medium des Geistes. Durch die Beschäftigung mit der Tora lebt in ihren Worten dieselbe Kraft auf wie bei ihrer Gabe am Sinai. Das Feuer ist ein starkes Symbol dafür, etwas Lebendiges, Verzehrendes. Und, so heißt es, die Worte freuten sich, wie damals, als sie am Sinai gegeben wurden. Nicht nur Gott, nicht nur Israel, sondern sogar die Buchstaben der Schrift freuen sich. Denn in ihrem Lebendigwerden unter den Menschen, dem, was die Agada auch Studium der Worte der Tora um ihrer selbst willen nennt, liegt ihre Bestimmung. Die ganze Tora war zwar am Sinai bereits da, aber nicht in simultaner Eindeutigkeit. Nicht alles war schon entfaltet, denn Entfaltung braucht Zeit und Geschichte, braucht den lebendigen Menschen als Gegenüber. Es ist seine Aufgabe, alles, was in der gegebenen Tora steckt und was nur durch die Zeit und in geschichtlichen Horizonten realisiert werden kann, zur Geltung zu bringen. 70-fach soll nach einem Ausspruch Rabbi Meirs jedes Wort der Schrift ausgelegt werden. Eine ideale Zahl, mit der gemeint ist, dass es erschöpfend, nach allen nur möglichen Seiten hin interpretiert werden soll, auch wenn am Ende nicht jede Richtung auch der Meinung des Interpreten entspricht. Aber die in ihr enthaltenen Möglichkeiten sollen von jedem nach Kräften ergründet werden. Das gilt nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. In der rabbinischen Tora-Gelehrsamkeit ist eines der höchsten Ziele, die erreicht werden können, ein Chidush, das heißt eine Neuentdeckung im Verhältnis zur Tradition, die von eben dieser Tradition getragen ist, aber in einer fruchtbaren Spannung zu ihr steht, sodass die Tradition durch diese Neuerung neu spricht. Da jede Zeit ihre eigene Perspektive hat, ist auch jeder Generation diese Aufgabe immer neu gestellt. Um die Tora, sei es agadisch oder halachisch, zu voller Entfaltung zu bringen. Das rabbinische Denken betrachtet solche Innovationen als Wiederentdeckung dessen, was am Sinai bereits vorhanden, aber noch verborgen war. Analog kann die Agada auch beim einzelnen Menschen das Lernen als ein Wiederfinden beschreiben. Der werdende Säugling im Mutterleib weiß schon alles, aber bei der Geburt versetzt ihm ein Engel einen Schlag auf den Kopf, sodass er es wieder vergisst. Der Mensch lernt also im Leben das, was er bei seiner Geburt nur vergessen hatte. Drittens die Gegenwart Gottes in der Schrift. Bei der Gabe der Tora am Sinai spielt das Motiv des Heiligen eine entscheidende Rolle. Den biblischen Schilderungen zufolge fährt Gott in einer Wolke auf den Berg Sinai hinab. Aber bevor dies geschehen kann, muss sich das Volk seinerseits durch konkrete Reinheitsriten heiligen. Außerdem heiligt Mose den Berg, indem er eine Grenze zieht und für den Zeitraum von 3 Tagen verhindert, dass Mensch oder Tier diese Grenze überschreiten. Danach findet auf dem Gipfel des Berges Sinai die Berührung des Heiligen mit dem nur Geheiligten statt. Gott verbirgt sich in Erscheinungen von Rauch und Feuer, dem Medium des Geistes. In 2. Mose 3 erscheint dieses Motiv bei der Theophanie im brennenden Dornbusch an zentraler Stelle. Bevor Gott sich Mose als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu erkennen gibt, spricht er zu ihm: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Schließlich ist Jesaja 6, 1 bis 5 zu nennen, die Thronvision des Propheten mit dem für die jüdische Liturgie so wichtigen Trisagion der Seraphim in Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das Heilige konfrontiert den Propheten mit seiner eigenen Unreinheit, die ihn, wie Israel am Berg Sinai, von Gott trennt. Gottes Heiligkeit bezeichnet den Unterschied zwischen ihm und der Welt. Aber die Bibel zeugt nicht nur von der damit gegebenen Distanz, sondern auch von dem Willen Gottes, Israel und der Welt nahe zu sein und von der Möglichkeit Israels und der Menschen, sich zu heiligen und so einen Raum der Begegnung bei sich zu schaffen. Das Bemühen um Heiligung ist also das Bemühen, Gott entgegenzukommen, indem man ihm ähnlich wird. Wie es in 3. Mose 19, Vers 2 heißt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Die Verborgenheit Gottes ist ein Kennzeichen seiner Heiligkeit. Ein bekanntes rabbinisches Diktum sagt: Seine Welt ist nicht sein Ort, sondern er ist der Ort seiner Welt. Weil Gott die Welt transzendiert, ist er für den Menschen nur dort erkennbar, wo er sich zu erkennen gibt. Ebenso ist die Tora den Menschen zum Teil verborgen, weil längst nicht alles, was in ihr steht, entdeckt ist. Die Heiligkeit der Tora besteht darin, dass Gott in ihren Worten zugleich offenbar und verborgen ist. Die Heiligkeit der biblischen Bücher ist nicht eine menschliche Zuschreibung. Vielmehr sind die Worte der Schrift heilig, weil sie dadurch, dass sie von Gott gegeben wurden, Anteil an der Heiligkeit Gottes haben. Dies gilt insbesondere für den biblischen Gottesnamen, das Tetragramm. Er hat als von Gott mitgeteilter Name Teil an seiner Heiligkeit. In diesem Namen ist Gott unverwechselbar, aber doch nicht verfügbar. Und wenn es gerade die Unverfügbarkeit Gottes ist, die der Gottesname in seiner biblischen Interpretation „Ich werde der sein, als der ich mich erweisen werde“ ursprünglich ausdrücken will, dann ist es bei den Rabbinen gerade der Verzicht auf das Aussprechen des Namens, der dieser Intention am ehesten gerecht wird. Denn wenn Gott durch seinen Namen verfügbar und berechenbar wird, dann liegt die Gefahr nahe, dass seine Heiligkeit, das heißt seine Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit, durch den Missbrauch des Namens beschädigt wird. Nur im Allerheiligsten des Tempels, vom Hohen Priester am Versöhnungstag, durfte der Name ausgesprochen werden. Nach der Zerstörung des Tempels fehlte dieser einzig adäquate Ort. Die Aussprache des Namens, das heißt die nicht notierten Vokale, die man kennen musste, um ihn auszusprechen, wurden nach Auskunft des Jerusalemer Talmuds danach nur im engsten Kreis bewährter Männer weitertradiert, um später ganz in Vergessenheit zu geraten. Schon die Septuaginta umschrieb das Tetragramm mit dem griechischen Hokyrios, der Herr. Dies entspricht dem rabbinischen Gebrauch, den Namen hebräisch als Adonai, Herr, zu lesen. So ist der Name Gottes wie alles Heilige, wie auch die Tora und wie Gott selbst zugleich offenbar und verborgen. Der Name bleibt letztlich so unverfügbar und unzugänglich wie die absolute Dimension der Heiligkeit Gottes selbst. Die Verborgenheit Gottes und das menschliche Leiden daran bringt die Schrift selbst auf verschiedene Weise zum Ausdruck. Als Erfahrung der Gottesferne scheint sie dem Wunsch Gottes, seiner Schöpfung nahe zu sein, zu widersprechen. Aber die Nähe Gottes ist nicht in erster Linie eine Kategorie der Erfahrung. Manchmal kann die in der Tora greifbare Gegenwart Gottes sogar eine Realität gegen die menschliche Erfahrung sein. So ist es im Buch Hiob und so ist es auch in Psalm 22, in dem der Beter seine Gottverlassenheit beklagt. Im Buch Esther kommt Gott gar nicht vor. Sein Name wird nie genannt. Alles scheint vom Handeln der Menschen abzuhängen. Es ist wohl gerade die scheinbare Abwesenheit Gottes im Estherbuch und wie sie am Ende widerlegt wird durch eine verborgene Gegenwart, die das Buch in den Kanon gebracht hat. Die von der Schrift bezeugte Realität der Gegenwart Gottes schließt Erfahrungen der Verlassenheit und Gottesferne ein. Diese Realität ist immer größer als unsere Erfahrung von Ferne und Nähe. Die Schrift ist das Gedächtnis einer Präsenz des Heiligen, die nicht umfassend erfahren werden kann, sich aber immer wieder individuell und kollektiv zu erkennen gegeben hat. Die Tora, schriftlich und mündlich, gibt der Erinnerung an diese Gegenwart einen literarischen und geschichtlichen Raum, in dem sie aufbewahrt ist und aus dem heraus sie immer wieder entfaltet werden kann. Aus diesem Grund hat sie die Kraft, die individuellen Brüche und Diskontinuitäten zu heilen. Der Anteil der Tora an der Heiligkeit Gottes erschließt sich den Rabbinen noch aus einer anderen Perspektive. Die Tora wurde am Sinai vom Himmel her gegeben, wo sie also vorher schon vorhanden war. Im Buch der Sprüche 8,22 heißt es von der Weisheit: Der Herr erwarb mich als Anfang seines Weges, vor seinen Werken von jeher. Der Abschnitt ist ja recht bekannt. Da wird die Weisheit als Liebling Gottes beschrieben, der vor Gott spielt. Von Ewigkeit her ist die Weisheit bei Gott. Noch ehe die Erde war und als es die Meere noch nicht gab. Sprüche 8, 27. Als er die Himmel bereitete, war ich schon da. Als er den Erdkreis zog, über den Fluten der Tiefe. Dieses biblische Konzept der Präexistenz der Weisheit wird im rabbinischen Midrasch dadurch neu gefüllt, dass die Rabbinen die göttliche Weisheit mit der Tora identifizieren. Das lässt sich exegetisch einleuchtend begründen, unter anderem mit dem Wort aus Psalm 111, Vers 10: Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Furcht des Herrn ist aus rabbinischer Sicht nichts anderes als Handeln nach der Tora, gemäß der Fortsetzung des Psalmwortes: Klug sind alle, die danach tun. Was bedeutet aber nun die Aussage, dass die Tora präexistent ist? Darauf antwortet im Midrasch zum ersten Buch Mose das folgende Gleichnis. Es ist wie mit einem König aus Fleisch und Blut, der einen Palast bauen will. Er hat Pergamente und Tafeln, auf denen die Einteilung der Zimmer und Gemächer verzeichnet ist. Ebenso der Heilige, er sei gepriesen. Er schaut in die Tora und erschafft die Welt. Die Bibel enthält in ihrem ersten Kapitel sozusagen den Bauplan der Welt. Gott selbst sieht hinein und richtet sich nach dem, was da steht. Was da steht, ist die Ordnung, nach der sie dann auch erschaffen wurde und durch die sie Bestand hat. Die Schöpfung ist also die Ausführung eines wohlüberlegten Plans. Eines Plans, der von Anfang an auf den Menschen hinauslief. Konsequenterweise hält sich die Schrift danach nicht weiter bei der kosmischen Ordnung auf, sondern wendet sich dem Gang der Welt- und Menschheitsgeschichte zu. Wir erfahren vom Scheitern des ersten Anfangs der Menschheit mit Adam und Eva, vom Scheitern auch des zweiten universalen Neubeginns nach der Sintflut. Mit der Verheißung an Abraham schließlich beschreitet Gott einen anderen Weg, indem er Abrahams Nachfahren, Israel, am Sinai den vor der Welt geschaffenen göttlichen Plan übergibt, schließt er den Bund mit einem Volk, das den Schöpferwillen in der Geschichte verwirklichen und sie dadurch ihrem universalen Ziel nahebringen soll. Die Tora zeugt von den Bemühungen, den Willen Gottes in der Zeit zu verwirklichen und die Schöpfung dadurch zu ihrem Ziel zu führen. Aus diesem Grund ist sie wohl zeitgebunden, aber durch die in ihr aufscheinende Gegenwart der absoluten, uns letztlich unzugänglichen Heiligkeit Gottes auch zeitlos oder überzeitlich. Die bleibende Relevanz ihrer Worte besteht in der durch sie eröffneten Beziehung Gottes zu den Menschen. Man könnte sogar sagen, sie ist abhängig vom Willen Gottes und der Menschen, diese Beziehung mit Leben zu füllen. Gott braucht den Menschen, denn die Tora zielt genau wie die Schöpfung auf den Menschen. Die Antwort der Rabbinen auf diese Gabe der Tora ist die andauernde Arbeit an ihrer Entfaltung und Verwirklichung. So lautet ein bekanntes Wort aus den schon zitierten Sprüchen der Väter, im Hinblick auf die Tora: Wende sie um und um, denn alles ist in ihr. Und im fünften Buch Mose, Kapitel 32, Vers 47, heißt es, wenn man ganz wörtlich übersetzt: Es ist nicht ein Wort, das leer ist von euch, denn es ist euer Leben. Dazu gibt es eine tiefsinnige Auslegung im Jerusalemer Talmud. Ich zitiere: Rabbi Manna sagte, denn es ist nicht ein Wort, das leer ist von euch. Und wenn es leer ist von euch, warum? Weil ihr euch nicht um es bemüht. Denn es ist euer Leben. Wann ist es euer Leben? Dann, wenn ihr euch um es bemüht. Sich um das Wort bemühen heißt, es zu seinem Leben machen. Der heilige Text muss je und je angeeignet werden. Wer sich um ihn bemüht, zeichnet sich sozusagen selbst in ihn ein. Nur an dem, der es mit seinem Leben anfüllt, erweist das Wort seine Kraft. Wer ihm seinen Atem gibt, bringt es zum Sprechen, und dem, der seine Arbeit hineinsteckt und sich darum müht, erschließt es sich als Quelle der Heiligkeit. In dem, der sich selbst in den Text hineinschreibt, ist er lebendig. Was das bedeutet, erschließt sich nur einer vertieften Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte. Eines sollte aber unmittelbar deutlich sein: Wir können biblisch nicht über Gott reden, ohne über Israel zu reden. Ebenso gibt es auch bei den Rabbinen keine abstrakte, metaphysische Gotteserkenntnis. Wer über Gott spricht, muss vielmehr von seiner Geschichte mit den Menschen und von seiner Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen reden. Das ist die Konsequenz daraus, dass es derselbe Gott ist, der die Welt erschuf und der auch Israel erwählt und ihm seine Tora gegeben hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Vortrag »Was macht einen Text heilig?« zum Verhältnis von schriftlicher und mündlicher Tora im rabbinischen Judentum von Hans-Jürgen Becker aus der öffentlichen Ringvorlesung »Verstehst du auch, was du liest?« In der kommenden Woche setzt Angelika Neuwirth die Ringvorlesungsvorträge fort. Sie ist Professorin für Arabistik und Islamwissenschaft und referiert zum Thema »Der Koran, die heilige Schrift der Muslime und die Debatten zwischen Islam, Judentum und Christentum im Kontext der Spätantike«. Die Ringvorlesung findet dienstags um 18.15 Uhr in der Göttinger Paulinerkirche statt. Die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie einen Tag später, mittwochs um 12 Uhr, hier in Ihrem Lokalradio auf der 107,1.